Guten Abend zusammen. Bevor wir heute im Lukas-Evangelium weitermachen, der kurze Hinweis, dass nächsten Mittwoch, der erste Mittwoch im Monat ist, will heißen, dass wir unseren Zeugnisabend haben. Also seid herzlich eingeladen, euch Gedanken zu machen, was euch auf dem Herzen ist und wie ihr die anderen auch ermutigen könnt. In den USA müssen viele für ihre Krankenhausrechnungen selbst aufkommen. Stimmt doch, Andrew, oder? Die keine Versicherung haben, die... Okay, 10%. Also der Mann, um den es heute geht, der gehörte zu den 10%. Und der hatte eine schreckliche, eine langwierige und komplizierte Operation vor sich. Die wurde durchgeführt und anschließend ging er zu seinem Arzt, um sich zu erkundigen, Ergebnis und so weiter. Und der Arzt sagte zu ihm, nun, ich habe Ihnen eine traurige Nachricht zu machen. Ich gebe Ihnen noch eine Lebenserwartung von nur 6 Monaten. Der Mann meinte daraufhin, naja, dann guten Nacht, Herr Doktor. Es wird 1 Jahr dauern, bis ich Ihnen die OP bezahlt habe. Und da sagte der Arzt, oh, dann erhöhen wir die Lebenserwartung auf 12 Monate. Wenn es mal immer so einfach wäre. In Lukas 14, wo wir heute mit anfangen, da geht es auch wieder um eine Heilung und wie gut, dass Jesus keine Bezahlung wollte für seine Heilungen. Ich frage mich manchmal, wie viele Menschen hat er wohl geheilt, die sich hinterher einen Dreck um ihn gekümmert haben, die ihn vergessen haben, wie die neun Aussätzigen, ne? Die Leprakranken, die geheilt wurden und nur einer kam zurück und dankte ihm. Aber Jesus hat immer ganze Arbeit geleistet, wenn er geheilt hat, und er hat es immer aus Gnade getan. Ich bete nochmal und dann gehen wir in unseren Text. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass wir zu dir kommen können, dass wir keine Angst haben müssen, dass dir irgendwas nicht passt oder dass bei dir irgendwas nicht klappt. Wir möchten dir danken, dass wir voller Vertrauen zu dir kommen können, weil wir wissen, Herr, dass du immer alles richtig machst. Wir danken dir auch, Herr, dass wir dich nicht bezahlen müssen für irgendetwas, was du für uns tust, sondern dass du es aus Gnade tust, aus Liebe. Herr, du hast für uns bezahlt, hast das Lösegeld für uns bezahlt, damit wir frei sein können. Ja, Herr, wir bitten dich, dass du uns auch heute Abend die Augen ein bisschen mehr öffnest, dass wir etwas verstehen, dass jeder von uns was mitnehmen kann und dass du uns hilfst im Alltag auf dem Weg der Nachfolge. Amen. Lukas 14 beginnt mit einem Bericht über eine Heilung. Und zwar haben wir 1 oder 2 Mal schon im Lukas-Evangelium von Heilungen gelesen, wo einige Parallelen sind, die also wo Ähnlichkeiten waren. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn wir den Text lesen. Wir fangen an mit Lukas 14, 1 bis 6. Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern, indem er sprach, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie aber schwiegen. Da rührte er ihn an, machte ihn gesund und entließ ihn. Und er begann und sprach zu ihnen, wer von euch, wenn ihm sein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm nichts antworten. Erinnert ihr euch an irgendeinen Heilungsbericht, den wir schon durchgesprochen haben, wo Ähnlichkeiten waren? Eins war Lukas 6, der Mann mit der verdorrten Hand, ganz genau. Ich erwähne gleich noch ein paar von den Parallelen. Und noch eins, was noch nicht ganz so lang zurückliegt, das war die Frau mit dem verkrümmten Rücken. Und beide hat Jesus am Sabbat geheilt. Zweimal von diesen drei Berichten, zweimal war er in einer Synagoge gewesen, hatte zunächst gelehrt. Und hier bei dem, was wir heute gelesen haben, da macht er einen Besuch beim Pharisäer, vermutlich ist er eingeladen worden. Und jeweils hatte Jesus die Leute geheilt, jeweils hatten die religiösen Führer gemurrt und jeweils hatte Jesus Fragen gestellt und sie dadurch, ja, was auch immer, verwirrt, zumindest zum Schweigen gebracht, zum Nachdenken und zum Schweigen gebracht, hatte sie durch die Fragen korrigiert. Was wir in den anderen Berichten, in anderen beiden Berichten, Lukas 6 und Lukas 13, nicht lesen, ist der letzte Teil von Vers 1. Da heißt es, die Leute beobachteten ihn genau. Jesus war also bei diesem Pharisäer. Der hatte nicht nur Jesus eingeladen, ob die Jünger dabei waren, wissen wir nicht. Kann man sich vorstellen, aber wissen wir nicht. Aber es waren noch andere Leute dabei, es waren noch andere Schriftgelehrte, Pharisäer dabei. Und die, da heißt es, die beobachteten Jesus genau. Und das wollen wir auch tun, heute Abend. Wollen Jesus beobachten. Wollen sehen, was wir von ihm lernen können. Die Pharisäer, die beobachten ihn aus anderen Gründen. Die haben immer danach gesucht, lesen wir mehrmals in den Evangelien, die haben immer danach gesucht, dass sie irgendwas finden könnten, wessen sie ihn anklagen konnten. Die wollen ihn umbringen. Und sicherlich auch hier, dass sie ihn genau beobachten, ob sie nicht irgendeinen Fehler an ihm finden. Und wir wissen, er hatte keine Fehler und wir wollen ihn beobachten, um zu sehen, ob er uns in irgendeiner Weise ein Vorbild gibt. Wenn wer immer vielleicht einen Stift hat und sich was mitschreiben will, dann würde ich sagen, dann schreibt euch heute Abend mit, wenn euch irgendetwas im Text auffällt, ich möchte von Jesus lernen. Und dann, was wir von Jesus lernen wollen. Hier in Lukas 14 ist ein Mann anwesend, der leidet unter Wassersucht. Ob der jetzt nur irgendeine Stellung hatte und vielleicht auch eingeladen war, oder ob der, die Häuser waren ja nicht so versiegelt wie unsere Häuser heutzutage, ob er an der Tür stand oder durch ein Fenster guckte, was auch immer, er war wassersüchtig. Das heißt, er hatte große Mengen von Wasser im Körper, so dass seine Gliedmaßen stark angeschwollen waren. Vermutlich konnte er sich nicht gut bewegen, vermutlich hatte er starke Schmerzen und er litt. Das war offensichtlich. Und Jesus heilt ihn am Sabbat. Und brauchen wir nicht alles zu wiederholen. Der Sabbat, das war ein Tag, der war hochheilig. Und die Gesetze, die Gott gegeben hatten, die waren den frommen Juden nicht genug. Die mussten die noch interpretieren und mussten noch ihre eigenen Gesetze dazu machen. Wie viel Schritte man gehen durfte und was man tun und was man nicht tun durfte und so weiter und so fort. Und so war das eben hier. Jesus hat am Sabbat geheilt. Und der Herr hat mal gesagt, der Sabbat ist... Er ist der Herr über den Sabbat, so hat er gesagt. Er ist Herr über den Sabbat. Der Sabbat ist nicht Herr über Jesus. Gottes Gesetz, Gottes Gebote sind nicht gegeben, um uns zu knechten, sondern sind uns gegeben, um uns zu leiten, um uns zu helfen und um das Richtige zu tun. Und Jesus tut eben hier am Sabbat das, was richtig ist, was gut ist, was keine Sünde ist, er heilt jemand. Könnten wir uns heute auch gar nicht vorstellen, dass das Sünde sein sollte. Aber die Pharisäer schon, haben wir ja gerade gelesen. Das wie Jesus hier handelt und mit den Pharisäern, mit seinen Gegnern, kann man sagen, mit seinen Feinden umgeht, das ist schon bemerkenswert, das ist vorbildlich. Welche zwei Fragen stellt Jesus den Pharisäern? Das sind im Text, in diesen paar Versen, sind zwei Fragen, die Jesus stellt. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Richtig. Und was stellt er noch für eine Frage? Wer von euch hilft seinem Vieh nicht, wenn es im Brunnen gefallen ist oder wenn ihm irgendwas passiert ist. Wie empfindet ihr die Frage? Ist die aggressiv? Ist die angriffig? Ist die langweilig? Okay, sehr gut. Das ist ein sehr gutes Wort, was du da benutzt hast. Ja? Okay. Wir haben sachlich, wir haben provokativ, herausfordernd. Sicher hat Jesus manchmal, er hat ja oft so Gegenfragen gestellt oder Fragen gestellt, sicher hat Jesus manchmal Fragen gestellt, die noch herausfordernder waren als hier. Aber es waren natürlich Fragen, die Pharisäer ins Nachdenken bringen sollten. In der Weise waren sie herausfordernd, aber sie waren auf der anderen Seite auch sachlich. Die Fragen, die hätten eigentlich, beide Fragen, hätten eigentlich die Pharisäer davon überzeugen sollten, müssen, dass Jesus nichts Schlimmes getan hat am Sabbat. Was Jesus hier tut, ist gut. Es ist nicht wirklich ein Angriff, ist auch keine Streitfrage, über die man hätte streiten können, aber sie verhärteten ihre Herzen und sie schwiegen, wie so oft, wenn Jesus ihnen eine Frage gestellt hat. Entweder haben sie gar nichts gesagt oder sie haben gesagt, wissen wir nicht. Ja, die beiden Fragen. Die eine, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Und wer von euch würde seinem Esel oder Ochsen nicht helfen, wenn er im Brunnen fällt? Wenn sie gesagt hätten, ja, es ist erlaubt, am Sabbat zu heilen, hätten sie also mit ja geantwortet, dann hätte Jesus sie nicht für die Heilung verurteilen können. Ne? Also hätten sie Jesus nicht für die Heilung verurteilen können. Hätten sie aber nein geantwortet, es ist nicht erlaubt, am Sabbat zu heilen, dann hätten sie damit zum Ausdruck gebracht, dass ihnen das Wohl ihres Ochsen und ihres Esels mehr am Herz liegt als das Leid von einem Menschen. Also es war eine gute Frage, die Jesus hier gestellt hat. Und hier handelt er als Vorbild für uns. Jesus lässt sich nicht, Jesus wusste ja, was die gedacht haben, aber er lässt sich nicht davon abbringen, Gutes zu tun. Er wusste, den Pharisäern wird das nicht gefallen. Die werden sicherlich wieder einen Streit suchen. Aber er ließ sich nicht davon abhalten, das zu tun, was gut und richtig war. Und für uns gilt im Umgang mit unseren Kritikern oder Feinden, ich meine, wir sollen Menschen nicht als Feinde betrachten, aber manche betrachten uns als Feinde. Und wir sollen den Fußstapfen Jesu folgen. Nicht in Angriffsmodus zu wechseln, sondern sachlich, sanftmütig und zum Nachdenken anregen. Also gut, hier in den ersten Versen ist der Herr uns ein Vorbild, soll man sagen, in Sachlichkeit, in Sanftmütigkeit. Und in den nächsten Versen, da gibt er uns eine Lektion zu einer anderen Tugend, die wir auch beachten sollen, die gut ist, auch für uns. Achtet mal, wenn wir den Text jetzt lesen, die Verse 7 bis 11, wo Jesus uns hier einen Hinweis gibt, was gut ist, auch für uns. Lukas 14, 7 bis 11. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmer als du von ihm eingeladen ist, und nun der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt, mach diesen Platz, und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Sondern, wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht, Freund, rücke hinauf, dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Von welcher Tugend spricht Jesus hier, die wir übernehmen sollten? Demut, jawohl. Demut ist das Wort, was wir sehr gut verstehen. Selbsterniedrigung könnte man auch sagen. Selbsterniedrigung ist eher ein altbackenes Wort. Aber Demut, das verstehen wir. Zu Zeiten, wenn im Neuen Testament eine Feier stattfand, dann gab es keine Platzkärtchen. Wir haben ja heute, wenn wir eine Hochzeit haben oder irgendeine größere Feier mit vielen verschiedenen Leuten aus verschiedenen Familien, die sich teilweise gar nicht kennen, dann überlassen wir es nicht im Zufall, sondern dann machen wir Platzkärtchen und stellen die auf und damit ist das Problem gelöst. Aber zur Zeit des Neuen Testaments war das nicht so. Da galt, je näher ich beim Gastgeber sitze, umso wichtiger bin ich. Also wenn ich neben dem Gastgeber sitze, dann bin ich schon eine wichtige Person, dann bin ich angesehen, stehe ich ziemlich hoch auf der sozialen Leiter und je näher ich beim Gastgeber sitze, umso höher bin ich auf der Leiter und je weiter weg ich bin, umso unwichtiger bin ich. So war es damals. Und jeder suchte sich seinen Platz aus. Vermutlich wussten die Leute so ungefähr, wo sie sich einzuordnen hatten. Und hier spricht Jesus von einem, der offensichtlich das falsch eingeschätzt hatte. Und er hatte sich auf einen ziemlich oberen Platz gesetzt. Und dann kommt der Gastgeber und sagt hier, rutsch mal ein bisschen woanders hin. Da ist einer gekommen, also mit anderen Worten, da ist einer gekommen, der ist wichtiger als du. Eine ganz peinliche Sache. Und dann wurde er runtergestuft und dann scheint es, dass selbst die Plätze, wo er eigentlich hingehört hätte, besetzt waren. Und dann musste er den letzten Platz einnehmen. Das war eine peinliche Sache. Jesus sagt hier, wie wir es nicht machen sollen. Was sagt er denn, was erklärt er denn, wie wir es richtig machen? Okay, aber was sagt Jesus, wie wir es machen sollen? Anstatt uns den besten Platz auszusuchen, was sollen wir stattdessen machen? Vers 10, guck mal in Vers 10. Genau, wir sollen gleich unten anfangen und dann sagt er, und wenn dann der Gastgeber sieht, dass da Leute sind, die eigentlich dahin gehören, dann wird er dich auf einen anderen Platz näher bei ihm rufen. Und Vers 10 sagt uns, sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht, Freund, rücke hinauf, dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Und das ist eine Ehre, die gegeben ist, die nicht genommen ist, sondern die gegeben ist, geschenkt ist. Geht hier sicherlich nicht darum, dass wir den letzten Platz nehmen in irgendeiner falschen Demut und hoffen, dass jeder sieht, dass wir den letzten Platz haben und dass wir furchtbar demütig sind. Darum geht es mit Sicherheit nicht, sondern was Jesus hier meint, erkennen wir, wenn wir sein eigenes Beispiel ansehen. Das ist immer toll. Jesus hat gelehrt, hat uns gezeigt, wie wir es machen sollen, aber er hat es nicht nur mit seinem Mund gesagt, sondern er hat es in seinem Leben gezeigt. Wo gibt Jesus uns Beispiele, wo gibt uns die Bibel Beispiele über die Demut Jesu? Die Fußwaschung, ja, wer hat das gesagt? Ja, genau, die Fußwaschung. Was für ein gewaltiges Beispiel für Demut. Fußwaschung, da wissen wir haben alle schon Predigten drüber gehört, das war die Aufgabe des niedrigsten Haussklaven. Ja. Am Kreuz, der Sohn Gottes kommt und stirbt wie ein Verbrecher. Nackt, zerschlagen. Und was die Leute sehen, ist, dass da einer am Kreuz hängt. Und was die Leute wussten, ist, dass am Kreuz eigentlich nur Verbrecher hängen. Wir haben die Fußwaschung, Wir haben das Kreuz. Wir haben Worte darüber in Philipper 2. Lass uns die mal zusammen lesen. Philipper 2, Verse 6 bis 11. Da heißt es über Jesus, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus lehrt uns, demütig zu sein, mit Worten, und Jesus zeigt uns, wie man demütig ist. Ich meine, sein ganzes Kommen, sein ganzes Leben. In welches Kind damals wurde in einem Stall geboren und wurde in eine Krippe gelegt? Und Hirten waren die Ersten, die gratulierten. Also das fängt schon alles mit Erniedrigung und mit Demut an und dann durch sein Leben hindurch. Ich meine, wir haben gerade gelesen, er verzichtete darauf, sein Recht als Gott in Anspruch zu nehmen. Jesus hat ja nie aufgehört, Gott zu sein, aber er hat losgelassen, hat sein Recht nicht in Anspruch genommen. Als sie zu ihm sagten, ja, dann steig doch vom Kreuz herab, dann wollen wir an dich glauben. Das war eine Bedingung und ein Versprechen. Aber Jesus hat sich dadurch nicht aus seinem Konzept, aus seinem Plan bringen lassen. Gut, Jesus hat uns nicht nur belehrt, sondern ist uns mit einem Beispiel vorangegangen. Er möchte also, dass wir auch so handeln, dass wir demütig sind. Selbsterniedrigung. Das heißt, dass wir Rechte aufgeben. Und also, wenn ihr so halbwegs seid wie ich, das ist eigentlich nicht das, was an oberster Stelle steht, dass wir unsere Rechte aufgeben. Aber das hat Jesus gemacht. Und das lehrt er auch hier. Auf der anderen Seite, wir haben gerade Lukas 14, Vers 10 gelesen, was er möchte, dass wir tun, den untersten Platz nehmen. Aber dann Vers 11 gibt er uns ein Versprechen mit auf den Weg. Denn jeder, und jeder sagt er hier, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also wenn wir das wirklich glauben, was Jesus hier sagt, dann dürfte es uns nicht so phänomenal schwer fallen, uns zu demütigen, uns zu erniedrigen, anderen zu dienen, auf Rechte zu verzichten. Warum nicht? Weil Jesus sagt, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gerade bei dem Wort Selbsterniedrigung fällt mir immer ein Typ ein aus Itzehoe. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Da waren wir mit einem Klassenkameraden während dem freien Bibelschulwochenende. Wir waren in Itzehoe, wo der Freund herkam, ging in der Stadt rum und dann kam dieser Freund, ich weiß nicht, ob er irgendwas geraucht hatte oder sonst was, jedenfalls lief er durch die Straßen, hat nichts in der Hand, sondern lief einfach so, wirrer Blick, kreuz und quer durch die Fußgängerzone. Und unser Mitstudent kannte ihn und sagte, hey, sowieso, was machst du denn gerade, was machst du denn da? Und er sagt, Selbsterniedrigung. Also er war so ein bisschen frommer Spinner, aber ich denke, er hat auch irgendwas intus. Das Bild kommt mir jedes Mal in Sinn, wenn ich das Wort Selbsterniedrigung höre, weil das war die Antwort, die er gab. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was Gott meint, dass wir uns selbst zum Narren machen müssen. Da steht auch keine Verheißung drauf, dass der Herr uns dann erhöhen wird. Sondern wenn wir in Demut handeln, wie Jesus in Demut gehandelt hat, dann haben wir ein Versprechen, dass der Herr uns erhöhen wird, dass der Herr uns segnen wird dafür, dass er uns belohnen wird. Gut, das ist also die Frage, wenn wir dem Herrn Ehre bringen wollen und wenn wir in der Nachfolge wachsen wollen, dann haben wir hier den Weg, wie das aussehen kann, nämlich Selbsterniedrigung, Demut, wahre Demut nach dem Vorbild Jesu. Die nächsten Verse sind die Verse 12 bis 15. Und da lesen wir, er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, also Jesus ist immer noch bei dem Pharisäer, wo er zum Essen ist. Ach, genau, und hier sehen wir auch, er war nicht einfach so gekommen, er war eingeladen worden. Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern, wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme und Krüppel, Lahme, Blinde ein. So wirst du glückselig sein. Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Das ist schon ein heftiger Satz da, gerade am Anfang. Ist Jesus gegen Familienfeiern? Spricht er hier ein Verbot aus, Verwandte und Freunde einzuladen? Gut formuliert. Er möchte nicht, dass wir berechnend an die Sache rangehen. Ich glaube auch nicht, dass Jesus hier lehrt, dass wir nie unsere Familie einladen dürfen oder unsere Freunde einladen dürfen. Ich glaube, dann hätten wir alle schon ordentlich gesündigt. Das steckt nicht hinter den Worten Jesu, das geht ja auch aus dem Zusammenhang hervor. Ich denke, das, was Jesus hier zeigen möchte, klar machen möchte, ist, Gottes Reich ist offen für alle und muss offen bleiben für alle. Nicht nur für die, mit denen wir dicke sind, sondern auch für die, die irgendwie ganz anders sind, die auf einer ganz anderen Ebene sind. Zu wem sagt Jesus das hier? Zu dem, der ihn eingeladen hat, und das war ja nun mal ein Pharisäer, und seine Pharisäerfreunde und die Schriftgelehrten, lesen wir in Vers 3, die waren dabei. Also alleine wollte er sich nicht mit Jesus anlegen, hat er noch ein paar Spezies eingeladen, die so dachten wie er. Und zu denen sagt Jesus das. Und was denkt ihr, warum sind das mutige Worte, die Jesus hier sagt? Weil die eine hohe Stellung hatten, ja. Weil es nicht der Konvention entsprach. Nämlich die da ihm zuhörten, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das waren die, die sich für so gut hielten, dass sie mit Kranken und Krüppeln und Lahmen und Blinden nichts zu tun haben wollten. Das Denken war ja in der Gesellschaft, wenn einer durch irgendwelches Unglück ging, dann konnte da was nicht stimmen. Dann war er ja ein Sünder. Jesus wird ja mal gefragt, ich glaube sogar von seinen Jüngern, der ist blind, hat der gesündigt oder seine Eltern? Wenn jemand krank war, wenn jemand lahm war, wenn jemand, arm war, dann war der Gedanke dahinter, der wird nicht gesegnet, der hat irgendwas auf dem Kerbholz, der hat sich was zuschande kommen lassen. Und darum verachteten die Pharisäer die Armen und die Krüppel und die Kranken und hielten sich auch von denen fern. Und dieser Pharisäer hatte ja nun mal scheinbar genau das Gegenteil gemacht. Er hatte seine Freunde eingeladen und seine Mitpharisäer, seine Schriftgelehrten, seine Brüder, zumindest im Glauben seine Brüder. Und Von denen konnte er sich natürlich auch erhoffen, dass er wieder zurück eingeladen würde. Und genau darüber spricht Jesus. Ich muss sagen, als ich über den Text nachdachte, das ist ja sowas Praktisches, da denkt man ja automatisch an sich selbst. Da denkt man automatisch an, gut, wen lade ich eigentlich ein, wenn ich Geburtstag habe? Oder zu irgendeiner anderen Feier, zu Weihnachten oder zu sonst was. Wen lade ich eigentlich ein? Und da habe ich gedacht, naja, also die Lahmen und die Krüppel. Dann fiel mir erleichternd ein, also Lahme und Krüppel und Blinde, die haben wir hier gar nicht, die laufen hier gar nicht so rum. Also sind wir vielleicht ein bisschen aus dem Schneider. Aber ich glaube, Jesus hätte schon irgendwie gewusst, auch uns diese Lektion zu vermitteln. Hab mich gefragt, ob Jesus das so gemeint hat, wie er das gesagt hat. Ich meine, das war ja heftig, ne? Er sagt hier zu den Schriftgelehrten, die da in ihren Roben und Hütchen und Schriftchen an den Ohren und wo alles dran rumliefen, zu denen sagt ihr hier, gesegnet sind die Kranken einladen und die Lahmen und die Blinden. Und hat Jesus das wirklich, hat er das wirklich so gemeint? Lass uns den Kernvers nochmal lesen. 14, Vers 13. Wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Gut, Krüppel und Blinde finden wir hier nicht. Ich habe mal so ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, ich kenne nur einen, wo man sagen würde, ja, der ist ja kein schöner Name, behindert würde man heute sagen, aber der würde sich als Krüppel qualifizieren. Aber sonst, die Leute sieht man hier nicht so oft. Was hat Jesus gemeint? Hat er wirklich solche Leute gemeint? Oder würde es reichen, wenn man vielleicht irgendwann mal ein Alibi-Essen für die Kranken und die Armen veranstalten? Und dann können wir abhaken, können wir sagen, ja, wir haben es gemacht. Was hat Jesus gemeint, wenn wir das heute Abend so lesen? Was könnte das für dich und mich im Alltag bedeuten? Menschen, die uns einfach nicht passen. Gute Antwort, schwere Antwort. Stimmt auch, ne? Denn hier haben wir schon eine ganze Reihe Vorschläge. Leute, die uns nicht passen. Leute, die aus anderen Ländern flüchten mussten und ja, die jetzt irgendwie sehen müssen, wie sie im anderen Land mit anderer Sprache und anderen Gepflogenheiten zurechtkommen. Oder Leute aus unserer eigenen Kultur, die im Leben gescheitert sind. Wie die Arbeit, die Hands of Hope macht, donnerstags abends im Straßencafé. Da sind Kaputte bei. Da sind Krüppel bei. Josef, du hast auch deine Hand oben. Leute, die von uns oder der Gesellschaft nicht gewollt sind. Okay. Wir merken, wir haben schon eine ganze Reihe von Beispielen. Natürlich, für uns ist der Alltag anders als für die Leute damals. Und Arme, Krüppel, Lahme und Blinde bedeutet auch nicht für jeden von uns dasselbe. Aber ich glaube, dass zu jedem von uns Jesus irgendwie reden möchte durch diesen Text und uns ins Nachdenken bringen möchte. Jeder mag seinen Schwerpunkt woanders haben. Mitarbeit an der Tafel. Einige von uns arbeiten an der Tafel mit und es ist eine gute und eine wichtige Arbeit. Hands of Hope, die sind, ich weiß nicht, ob ihr alle im Sterzencafé auch mitarbeitet, aber etliche von euch arbeiten im Sterzencafé mit, ist eine gute und eine wichtige Arbeit. Nicht für jeden geeignet. Oder nicht jeder versteht, sich da zu integrieren. Aber vielleicht irgendwo anders. Vielleicht Mitarbeit, Hilfe für irgendwelche Flüchtlinge. Die haben wir alle in der Nachbarschaft. Nicht vielleicht nicht in der unmittelbaren, aber irgendwo. Oder jemand bemüht sich nach einer Gemeindestunde, mittwochs wird es ja jetzt ziemlich familiär hier, aber sonntags sind wir immer noch drüben in dem großen Saal, und jemand bemüht sich nach der Gemeindestunde, die Augen offen zu halten und zu sagen, ich gucke jetzt mal, wer hier keinen Gesprächspartner hat, wer hier steht und so aussieht, als ob er sich gern unterhalten würde. Und da muss gar kein offizieller Dienst sein. Als wir in Siegen anfingen, 2004, da hat Anna-Rose, die ist nie gefragt worden, die hat sich einfach dann an die Tür gestellt und hat geguckt, wo sind Leute, gut, die Siegener Gemeinde ist eine Ecke größer, aber wo sind Leute, die einfach so rumstehen, die vielleicht darauf warten, dass sie angesprochen werden. Und manchmal hat Anna-Rose mir erzählt, manchmal dann hat sie Leute angesprochen und hat gesagt, sind Sie zum ersten Mal hier? Dann haben die gesagt, nee, ich gehe schon seit 10 Jahren hierher und wir waren gerade mal 2 Jahre da. Sowas kann natürlich vorkommen, aber so viele Leute, die einfach geschätzt haben, dass irgendeiner auf sie zugekommen ist und sich um sie gekümmert hat, dass sie aufgefallen sind, dass sie nicht gekommen sind und keiner hat mich angesprochen und dann sind sie wieder gegangen. Das ist auch so ein Dienst an Leuten, die irgendwo am Rand stehen. Ich sehe das immer wieder sonntags auch, dass meine Familie hier sitzt, ganz allein. Das kann ja auch gewünscht sein. Manche, die setzen sich auch gerne mal alleine und sind mal für sich, aber nicht unbedingt jeden Sonntag. Oder jemand anders hat ein Anliegen, Kranke zu kontaktieren und ihnen zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Anna-Rose und ich besuchten vor ein paar Wochen jemanden und die Person sagte uns dann, ja, also telefonieren kann ich. Mich kann gerne jeder anrufen. Man merkt es so richtig, die suchte den Kontakt, weil sie eben nicht mehr hierher kommen konnte. Gut, es sind viele da, viele Arme, Kranke, Lahme und Blinde, nicht buchstäblich, aber Leute, die oft sonst übersehen werden oder am Rand stehen. Und auch hier, genauso wie seinen Aufruf zu Dienst und Demut, da hat er ja gesagt, wer sich erniedrigt, wird erhöht werden, genauso schließt er auch diese Verse mit einer Verheißung ab, nämlich in Vers 14, Lukas 14, 14, so wirst du, also wenn du das tust, so wirst du glückselig sein. Denn weil sie dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Also Jesus sagt, lade nicht nur deine Familie und deine Freunde ein und die dich wieder zurück einladen können, sondern lade die ein, die dir nichts zurückgeben können, und dann wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. So zu leben, sich um solche Menschen zu kümmern, Zeit zu investieren, Kraft zu investieren, das kostet. Das kostet. Aber, so wie Selbstverleugnung kostet, aber es wird uns zurückgezahlt. Und den Lohn, den gibt es bei der Auferstehung der Gerechten. Sagen wir so, den vollen Lohn gibt es bei der Auferstehung der Gerechten. Der Uwe nickt. Denn wir kriegen ja schon Lohn hier. Wenn wir Jesus dienen, dann ist ja Freude in unserem Herz. Das ist eigentlich Sandras Satz, den sie immer sagt. Wie viele Leute es verpassen, die Freude Gottes zu erfahren, weil sie einfach keinen Bock haben, ihren Dienst zu machen oder so. Der Herr segnet uns ja schon hier. Aber die Fülle des Lohnes kommt bei der Auferstehung der Gerechten. Manchmal sind wir viel zu interessiert an der Glückseligkeit hier auf der Erde und mehr daran interessiert, als an der Belohnung in der Ewigkeit. Und Jesus belehrt uns hier, dass wir mit der Ewigkeitsperspektive leben sollten. Jemand von den Gästen vom Pharisäer, wahrscheinlich auch ein Pharisäer, hatte gut zugehört. Und vielleicht, weil Jesus hier von einem Gastmahl gesprochen hatte, wurde er an das Festmahl, an das zukünftige Festmahl im Himmel erinnert. Und darum geht es in den letzten Versen für heute Abend. Lukas 14, 15 bis 24. Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch macht ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahls, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon alles bereitet. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und die Krüppel, die Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. So, Jesus erzählt hier ein Beispiel, wo genau diese Leute wieder drin vorkommen, die Armen, die Krüppel, die Lahmen, die Blinden. Und am Schluss dann noch die Landstreicher, also die an den Hecken und Zäunen. Warum? Warum erzählt er das hier? Und warum erwähnt er wieder diese Gruppe? Ist interessant, wie die anderen drei, die erwähnt werden, es waren sicher mehr als drei, die eingeladen wurden, wie diese drei Ausreden hatten. Ausreden. Die waren wie der Mann, der ein Bauer fragte, ob er sich das Seil vom Bauern ausleihen könnte. Er bräuchte das. Der Bauer lehnte ab und sagte: Nee, ich brauche das Seil, um die Milch festzubinden. Der Mann sagte: Milch festbinden? Du kannst Milch nicht mit einem Seil festbinden. Und der Bauer antwortete: Stimmt. Aber wenn du etwas nicht tun willst, ist eine Ausrede so gut wie die andere. Und so ähnlich kommt es mir vor bei den drei Männern, die hier als Beispiel genannt werden, die frühzeitig eingeladen waren, aber dann eine Ausrede hatten, sich durch eine Ausrede entschuldigen ließen. Der erste musste sich seinen Acker ansehen. Er hat einen Acker gekauft und wollte sich einen Acker ansehen. Warum ist das eine billige Ausrede? Ja, absolut. Absolut. Ich kaufe doch keine Katze im Sack. Ich gucke mir an, was ich kaufe. Und gerade einen Acker. Du willst wissen, was kann ich darauf aussehen oder was kann ich davon ernten? Genau. Dann haben wir Der zweite hatte sich 10 Arbeitsochsen gekauft und wollte sie testen. Warum war das eine billige Ausrede? Das ist das eine, ihm war es wichtiger als das Fest, aber es gab was noch Billigeres. Genau, ist die gleiche Antwort. Du kaufst dir doch keine 10 Ochsen und schaust sie dir an, nachdem sie gekauft hast. Das machst du vorher. Und der dritte, der sagt: Ich hab geheiratet. Ich kann nicht kommen. Warum ist das eine billige Ausrede? Sagt so nicht laut. Bitte? Sehr gut, sehr gut. Man nimmt die Frau mit, richtig. Und solche Feste, eine Hochzeit, das wissen wir von der Hochzeit zu Kana, das war ja nicht ein Eintagesevent. Das war was, was im Voraus geplant war. Das war was, was man hätte vorher absagen können, aber die Knechte, die ihn einluden, die waren anscheinend auch nicht informiert worden. Also es war auch, man merkt, es war auch eine Ausrede. Und wir könnten natürlich von der Geschichte lernen, dass später werden dann die Armen und die Kranken eingeladen. Wir könnten von dieser Geschichte lernen, dass alle Menschen, egal welchen Status sie haben, im Reich Gottes willkommen sind. Alle sind eingeladen. Wir könnten lernen, dass Gott in seiner Gnade niemanden aufgrund seiner Situation verwirft. Oder wir könnten lernen, dass das Erkenntnis, dass die Erkenntnis der eigenen Bedürftigkeit eine Voraussetzung ist für rettenden Glauben. Aber ich möchte eine ganz andere Lektion aus diesen letzten Versen ziehen. Und das ist, wir brauchen Gott nicht mit Ausreden kommen. Alle unsere Ausreden, die sind ungefähr so wie die von den drei Leuten hier. Die sind billig. Und Ausreden, die haben wir alle. Die hast du, die hab ich. Die haben Leute, die noch nicht gerettet sind, und die haben auch Leute, die gerettet sind. Ausreden, die fallen uns relativ, schnell ein. Wenn wir mit Leuten über Mission gesprochen haben, ihr könnt nicht glauben, was wir alle schon für Ausreden gehört haben, warum Menschen nicht ihre Heimat verlassen und in die Mission gehen. Definitiv, Gott hat nicht jeden berufen. Definitiv. Nicht alle Christen sollen in ein anderes Land gehen. Aber ich glaube schon, dass mehr Christen gehen sollten. Und viele gehen nicht, weil sie eine Ausrede haben. Oder viele Ausreden, warum wir nichts mit Armen oder Kranken oder Lahmen oder Blinden zu tun haben wollen. Oder mit Landstreichern. Viele Ausreden, warum wir Jesus nicht so nachfolgen können, wie wir wissen, dass es richtig wäre. Da haben wir doch alle zu kämpfen. Da haben wir doch alle irgendwo so den kleinen Mann im Ohr, der uns einflüstert, dass das jetzt nicht unbedingt nötig ist. Oder auf der anderen Seite, dass das jetzt unbedingt nötig ist. Seit 2,5 Jahren gibt es zahllose Ausreden, warum Menschen die Gemeinde verlassen haben. Und wenn man sich die mal anguckt, die Antworten, dann muss man manchmal fast lachen, so traurig es ist. Das Tragische ist, dass die drei Männer hier in unserem Text ihre Ausreden gar nicht als Ausreden erkennen. Die denken, sie haben einen legitimen Grund. Und Tatsache ist, dass billige Ausreden waren. Und Jesus sagt, keiner jener Männer, also die mit den Ausreden, wird mein Mahl schmecken. Gut, wir haben angefangen mit Lukas 14, Vers 1. Da hieß es, und sie beobachteten ihn. Pharisäer, und sie beobachteten ihn. Wir haben Jesus beobachtet, wie er mit Sanftmut gehandelt hat, wie er demütig gehandelt hat. Wir haben gehört, dass wir seinem Beispiel folgen sollen, dass wir uns erniedrigen, dass wir uns demütigen und dann wird er uns erhöhen. Dann haben wir Jesus beobachtet und gesehen, wie er sich um Arme gekümmert hat, um Hilfsbedürftige, um den wassersüchtigen Mann in dem Fall. Und er hat uns versprochen, wenn wir seinem Beispiel folgen, dann wird uns der Lohn gegeben. Bei der Auferstehung im Himmel, Auferstehung der Gerechten. Und wir haben Jesus beobachtet und aus seinem Mund gehört, wie billig es ist, ihm mit Ausreden zu begegnen. In Vers 22, da kommt dieser Knecht nochmal zu seinem Herrn zurück und sagt, es ist noch Raum da. Er hatte viele gefunden, die keine Ausrede hatten. Es ist noch Raum da, hat er gesagt. Da waren Menschen, die ließen sich gerne einladen. Die waren vielleicht erstaunt, dass sie eingeladen wurden. Und sie kamen alle. Und es war immer noch Raum da. Und der Vers 25 bringt dann der Herr zum Ausdruck und sagt, lade weiter ein, mein Haus soll voll werden. Voll werden wird Gottes Haus mit Menschen, die keine Ausreden haben. Beschäftigt werden in Gottes Reich, werden gebraucht werden vom Herrn, werden solche, die keine Ausreden haben. Und mein Gebet ist, dass der Herr in unserer Mitte, ich meine jetzt nicht nur in unserer Mitte, sondern in unserer Mitte als ganze Gemeinde, dass der Herr in unserer Mitte immer weniger Ausreden hört und immer mehr Zustimmung und auch Dankbarkeit für das, was er an uns getan hat und Bereitschaft, ihm zu folgen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du ein guter, ein treuer Gott bist. Herr, du bist treu, auch da, wo wir untreu sind. Und du siehst unsere Herzen, Herr, wie wir manchmal Ausreden haben, Herr, und die klingen so logisch für unsere eigenen Ohren. Und sie sind eigentlich so herbeigezogen. Aber Herr, wir möchten dir danken für die Erinnerung heute Abend und die erneute Ausrichtung, wie du dir unsere Nachfolge vorstellst. Hilf du uns, Herr, dass wir bereit sind, unsere Rechte aufzugeben, da, wo du das möchtest, und uns zu demütigen und den untersten Platz einzunehmen und dem Nächsten zu dienen, ja, und wirklich darauf Wert zu legen, dass du uns erhöhst und nicht wir uns selbst. Und Herr, dass wir auch Augen haben für die Menschen, die am Rand stehen, dass wir uns an sie erinnern, dass wir uns um sie kümmern, so wie du dich um uns gekümmert hast, Herr. Herr, wir sind nicht mehr als Arme, als Bettler, als Sünder vor dir. Und du hast dich nach uns ausgestreckt. Und dafür danken wir dir. Und hilf du uns, Herr, mit dieser Einstellung auch zu leben und andere für dich zu gewinnen. Denn noch ist dein Haus nicht voll, Herr. Noch sind wir hier und du möchtest uns gebrauchen, um einzuladen. Herr, gib Gelingen dazu. Und jetzt möchten wir dich preisen und loben mit den Liedern, die wir singen werden. Wir möchten dir danken für das, was du für uns getan hast, und das Abendmahl feiern. Herr, wir geben dir die Ehre an diesem Abend, und so wie du durch dein Wort zu uns gesprochen hast, Herr, so mögest du auch jetzt durch die Zeit der Anbetung unsere Herzen segnen und selbst auch erfreut werden. Amen.